damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts China Calling. Huanying Nimen Lai und, naja, Xinyin Kuale, wenn ihr diese Folge hört, dann hat das neue chinesische Jahr schon begonnen und darüber möchte ich heute auch ein wenig sprechen, aber keine Angst, ich fange jetzt hier nicht an, genau zu erklären, was das Frühlingsfest bedeutet, welches ja, Tierzeichen dieses Jahr warum, wie dran ist, weil ich glaube, das A kann man überall nachlesen und B ist das einfach nicht so interessant. Aber ja, es ist das Jahr der Schlange, das Jahr des Drachen ist vorbei. Und ein bisschen Auswirkungen hat das natürlich schon in China, welches Tier da vorne steht. Zum Beispiel letztes Jahr ist die Geburtenrate in China sogar wieder angestiegen. Wahrscheinlich allerdings ein einmaliger Effekt, weil viele eben im Jahr des Drachen ihren Sprössling auf die Welt bringen wollten. Im Jahr der Schlange wahrscheinlich eher nicht. Die Schlange, ja, ist jetzt auch kein Tier, was einen ganz schlechten Ruf hat, was so Eigenschaften angeht, steht eher für Intelligenz, Eleganz und Gelassenheit. Warum erwähne ich das jetzt dann trotzdem? Naja, weil ihr werdet sehen, einige Marken, die richten sich schon darauf ein, denn die wollen ja verkaufen und die nutzen das Ganze. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte heute in der Folge ein bisschen darüber sprechen, was ändert sich eigentlich in China beim chinesischen Neujahr, wie wir das heutzutage zelebrieren. Und ganz speziell dieses Jahr haben wir einige Trends, über die ich sprechen möchte. Und zunächst muss man erstmal sagen, auch Glückwunsch an China, denn das chinesische Neujahr ist seit diesem Jahr offiziell ein UNESCO-Kulturerbe, hat dieses Prädikat bekommen und ist jetzt für so ein Kulturfest jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass eben auch ein immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO so aufgenommen wird. Liegt natürlich daran, dass es eine ganz besondere Festivität ist, dass es familiäre Werte fördert, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Ja, manche sagen auch den Frieden und eben auch auf globaler Ebene, wenn man so möchte, stattfindet. Aber wenn ich jetzt heute über große Veränderungen spreche, dann spreche ich jetzt weniger über sowas, sondern eher, ja, wie läuft das eigentlich ab? Was gibt es da für Veränderungen? Dann müssen wir natürlich zunächst über Reisen sprechen. Nämlich einer fragt, mit was assoziiere ich das chinesische Neujahr? Dann sind es in erster Linie Reisen. Und da muss man sagen, steigen die Zahlen, ja. Also man rechnet dieses Jahr mit circa 9 Milliarden Inlandsreisen. Letztes Jahr waren wir bei 8,4 in China, das heißt deutlich mehr. Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Da geht es wirklich um einen sehr langen Zeitraum von circa 40 Tagen. So lange feiert man in China das Fest nicht, könnte ich glaube ich vorstellen. Aber das ist so offiziell der Reisezeitraum, denn der beginnt eben schon ein bisschen früher. Mitte Januar hat man sozusagen den jetzt dotiert und er geht dann bis in den weiten Februar rein, bis zum 22. Februar. Da hört es dann wirklich erst komplett auf. Und da geht man dieses Jahr eben wieder von Rekorden aus, neuen Rekorden bei den Passagieraufkommen, vor allem im Bahn- und Flugverkehr. Das ist sozusagen mal der erste Trend. Also es wird wieder mehr gereist, noch mehr als in den Vorjahren. Und eine andere Sache, und das ist jetzt wirklich so, da wird es jetzt interessant, das sind die Gruppengrößen. Und da ist es so, dass man eindeutig feststellt, dass die Zahl der Alleinreisenden deutlich zunimmt. Und zwar im Vergleich zu 2019, also dem Vor-Covid-Jahr, um 8% die Alleinreisenden und die Paarreisen um 6%. Ja, das sind interessante Zahlen. Das heißt, das Ganze wird einfach individueller, macht auch ein Stück weit Sinn. Es sind natürlich auch immer jüngere Leute und die haben keine Lust mehr auf. Wer ist das Opfer? Natürlich die Gruppenreisen. Ja, da sehen wir deutlich einen Rückgang. Bei den Regionalreisen, also die in China, da haben wir einen Rückgang von 44% zu 2019. Viel weniger Gruppenreisen und bei den Fernreisen sind sogar noch mehr, 52%. Ja? Also da sehen wir wirklich einen deutlichen Rückgang, was ich selbst so gar nicht gedacht hätte, weil natürlich trotzdem immer noch viele in Gruppen unterwegs sind, gerade von den Älteren oder sagen wir mal die im mittleren Alter, also aber eine deutliche Änderung, die ich ja auch begrüße, weil ich das für, sagen wir mal, nachhaltiger halte. Ich habe das immer als nicht besonders angenehm gefunden, wenn diese riesigen Reisegruppen, die natürlich auch in Asien unterwegs sind, kommen, zumal ich da auch ein bisschen Hintergrundgeschichte kenne, gerade zum Beispiel aus Kambodscha. Da habe ich mich mal mit einem Hotel Betreiber unterhalten, der mir ein bisschen was erzählt hat. Das ist auch ein sehr, sagen wir mal, dunkles Geschäft, wo auch viele Chinesen geködert werden ohne Ende mit günstigen Angeboten und dann eigentlich kein was Gutes tun. Sie werden selbst teilweise verarscht, werden dann sozusagen zum Shoppen mehr oder weniger gezwungen. Umgedreht ist es für andere Touristen kein Spaß, für viele Leute, die selbst im Tourismusbereich arbeiten, auch nicht so wirklich. Klar, die verdienen teilweise Geld, aber ist alles nicht so schön. Also, begrüßenswert. Gruppengrößen gehen runter. Dann schauen wir mal auf die Destination. Das ist interessant, denn die verändern sich nur partiell. Also die Top-Anlaufstellen, da sind Japan, Südkorea und Südostasien. Südostasien, vor allem Thailand und Malaysia. Und mein aktueller Aufenthaltsort, das ist auch das beliebteste Reiseziel, sowohl für die thailändischen Touristen als auch internationale Reisende. Also es gibt ja auch Thailänder, die jetzt während dem chinesischen Neujahr mehr reisen. Und da ist Bangkok die Top-Anlaufstelle. Und auch in Europa gibt es wieder mehr chinesische Besucher. Und da ist Frankreich die Nummer eins. Da haben wir eine Wachstumsrate von 35% zum letzten Jahr. Ja, man muss natürlich sagen, da war die Messlatte relativ gering in den letzten Jahren, deutlich weniger. Danach kommt Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland hat auch 20% mehr Chinesen während dieses Neujahrs. Auch in Nordamerika sehen wir wieder ansteigende Zahlen, also insgesamt ja, ganz ordentlich. Und der stärkste Performer außerhalb von Asien, das ist Russland. Da haben wir einen Anstieg von 30% im Vergleich zu 2024 und das Niveau von der Pandemie wurde dort um 39% übertroffen, also deutlich mehr. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wie sich die Länder sozusagen präsentieren, wie sie wahrgenommen werden. Ist ja ganz interessant. Also ich glaube, von uns hätten momentan die wenigsten Interesse, nach Russland zu fliegen. Und ich habe ja gesagt vor kurzem, hier in Thailand momentan sieht man weniger Chinesen als ursprünglich gedacht, weil die Chinesen momentan ein bisschen Angst vor Thailand haben, aufgrund dieses einen Zwischenfalls mit dem Schauspieler, der da vorübergehend entführt wurde. Und übrigens auch interessant, kann ich mal gleich einschieben, wie ich jetzt eigentlich hier mein chinesisches Neujahr verbringe. Ich habe ja gesagt, eine Bekannte aus Guangzhou wollte mit ihrer Freundin hier vorbeikommen. Ihre Freundin hat abgesagt, sie wollte nicht mit. Sie war auch nicht so wirklich reiseerprobt und sie hat es da wirklich so ja, in die Hose gemacht. Anders kann man sich sagen, dass sie ihre Reise komplett abgesagt hat. Aber meine Bekannte, die ist jetzt hier und war auch vorsichtig ausgedrückt ängstlich. Aber ja, ich habe sie, glaube ich, überzeugt, dass Thailand sehr sicher ist. Und wir werden heute Abend zusammen mit meinem guten deutschen Kumpel, werden wir zusammen hier richtig schön sozusagen ein bisschen feiern. Was heißt feiern? Die Chinesen feiern ja am Vorabend, vor allem dann vor dem eigentlichen Neujahr immer irgendwie. Und wir werden hier ja im Prinzip eine Art Thai-Barbecue machen. Da haben wir sowohl diese Experience Thailand drin, aber wir haben auch so ein bisschen dieses Kollektive, was man ja bei so einem Fest besonders schätzt, ja. Also, aber ich werde jetzt hier nicht groß feiern, macht keinen Sinn. Ich bin ja kein Chinese, wie ihr wisst. So, also, das mal so zwischendurch. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Das sind die Preise, ja. Die Preise sind deutlich gesunken. Das ist eigentlich Wahnsinn, weil man gefühlt hat, alles wird teurer. Nicht unbedingt. Und tatsächlich ist es so, dass in China eben wir ein fast schon deflationäres Umfeld haben. Und gerade im Tourismusbereich merkt man das extrem. Und interessant ist, dass der internationale Reisemarkt in China, der ist wieder deutlich erschwinglicher geworden. Und das führt jetzt dazu, dass viele Chinesen sogar gesagt haben, okay, wenn ich jetzt überlege, wo ich hinfliege, beispielsweise im Süden haben wir die Insel Hainan, ja, die chinesische Tropeninsel. Die ist aber gar nicht so günstig zu erreichen, aber anscheinend sind eben Ziele in Thailand oder auch Malaysia relativ günstig und deswegen gehen viele auch wieder ins Ausland und das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht der Fall. Auch da gibt es wilde Spekulationen ja immer, dass die Regierung den Leuten das verbietet, Reisepässe nicht ausstellt. Ja, also kann ich mir jetzt so per se nicht vorstellen. Auch mit Thailand hat man jetzt gesagt, das haben die bewusst so hochgepusht, dass die Leute nicht alle ins Ausland fliegen. Ja, also weiß ich nicht. Ich will sowas auch nie abstreiten, weil es gibt ja schon die verrücktesten Sachen, aber ja, irgendwie ist das mir ein bisschen alles sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Also generell weiß ich dass die Chinesen, die ich kenne, die ins Ausland wollen, die machen das auch und nehmen da kein Problem mit. Ja. Also die Kosten sind gesunken, dazu vielleicht noch ein paar Zahlen. Die internationalen Flugpreise während des Frühlingsfests sind 12% niedriger und die Hotelpreise sind im Durchschnitt 10% gesunken. Ja. Also das ist natürlich Angebot und Nachfrage so ein bisschen, aber man merkt einfach, teilweise müssen die günstigere Flüge anbieten. Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem in China. Die Reisezahlen auf Rekordhoch, die Umsetzung gewinnt aber nicht unbedingt. Das muss ich auf jeden Fall wieder bessern. Ja, auch als Investor, ich bin ja da auch in der Branche gut investiert. Das ist sicherlich auch ein bisschen ein Problem noch, aber immerhin, wir sehen, die Bereitschaft ist wieder da. So, der fünfte Reisetrend, das kann ich auch kurz abhaken, das sind die Visumsfreiheiten. Da sieht man einen klaren Unterschied. Ja, hier in Malaysia und Thailand, da brummt es, denn da habe ich im Prinzip keine Beschränkungen momentan. In anderen Ländern wie Indonesien, Vietnam und Philippinen, da ist das Ganze noch nicht so, denn dort brauche ich immer noch ein Visum für Chinesen. Übrigens auch, ja, wir brauchen da oft oder wir müssen zumindest ein bisschen was extra zahlen, während Malaysia und Thailand oder auch Singapur dort sehr, sehr unproblematisch sind. Ja. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Reisen, die Trends, es reisen wieder mehr, es reisen kleinere Gruppen, wir haben wieder Destinationen, die noch deutlich zulegen, wir haben niedrigere Preise und niedrigere Barrieren. So, aber das ist noch nicht der komplette Commerce, sondern es gibt ja auch noch das ganze Shopping Kladderbautsch. Und da muss man auch sagen, auch da gibt es einige Sachen, die neu sind, denn dieses Jahr wird das Ganze deutlich stärker gefördert und zwar wirklich auch direkt vom Handelsministerium. Da wurde eine, ja im Prinzip eine lange Online-Shopping-Periode ausgerufen, wo eben ja über mehrere Wochen hinweg Artikel gekauft werden können, wobei letztendlich sind dort die Unternehmen natürlich im Lead, aber China fördert das teilweise auch mit Subventionen. Und auch die Unternehmen haben da richtig reingehauen dieses Jahr und auch Marken. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ja, eine Schlange. Da sieht man auch Unternehmen wie Nike, die eben spezielle Schuhe rausbringen. Die versuchen, dieses Elegante umzusetzen. Und die Unternehmen bedienen sich dann eben schon in Möglichkeiten. Denn ja, die Chinesen sind jetzt zum Beispiel auch stolz mit diesem UNESCO, mit der UNESCO-Aufnahme und sind da natürlich auch teilweise nationalbewusster, versuchen das immer auch so ein bisschen mit dem traditionellen zu verknüpfen und dementsprechend sind halt die Marken, die das besonders gut umsetzen, da auch erfolgreicher. Und ganz speziell sind natürlich auch im Fokus die E-Commerce-Unternehmen wie JD, Meituan, Alibaba. Dazu noch ein paar Sachen. Meituan zum Beispiel dieses Jahr sind diese Lieferungen, die innerhalb von 30 Minuten da sind. Die sind unglaublich gefragt. Die haben auch schnell irgendwie ein Geschenk oder sich schnell mal was gönnen will. Da ist Meituan mittlerweile so stark aufgestellt. Das ist ja der Lieferdienst in China. Und die arbeiten auch mit lokalen, ja, stationären Einzelhändlern zusammen. Da hat man viele Gutscheine und versucht es eben noch zu fördern. Alibaba ist erstmals der Sponsor der großen Neujahrsgala. Das vielleicht nochmal ganz kurz, weil das ist wirklich so mit das Markanteste an dem chinesischen Neujahr, dass man am Abend vorher, also sprich, das wäre jetzt heute, diese Neujahrsfestgala im Fernsehen zusammen sich anschaut, ja, bei den China Central Television Kanal und da ist Alibaba dieses Jahr eben der sozusagen große offizielle Partner, was natürlich schon ein starkes Ding ist. Die Neujahrsgala gibt es meines Wissens nach seit 1983, also ist schon was Tradition hat und ja, wenn du dort der ja, Hauptpartner bist, dann ist das schon was natürlich auch ein bisschen was kostet, aber was schon zeigt, dass du hier mit dabei bist, ja, und das chinesische Neujahr hat schon immer auch bei dem ganzen Konsum eine große Rolle gespielt, zum Beispiel wisst ihr vielleicht, dass in China das Bezahlen mit Smartphones wirklich extrem verbreitet ist und das hat sich eigentlich auch aus dem chinesischen Neujahr heraus entwickelt, denn WeChat hat damals diese Hongbao, übersetzt rote Pakete, die man ja verschenkt, mit Geld drin zum chinesischen Neujahr und die haben die damals digitalisiert. Das war eigentlich, glaube ich, eher auch so ein bisschen so ein Spaßding und die konntest du dann plötzlich über WeChat, so das WhatsApp von China, konntest du diese Hongbao digital verschicken. Und das war eigentlich so der Start des Mobile Payment, ja. Also das ist schon auch ein Fest, was ein Stück weit die Möglichkeit hat, neue Trends zu setzen. Und da sehen wir dieses Jahr wirklich, dass da wieder einiges auch an neuen Sachen, gerade in diesem Geschenkbereich, haben jetzt ganz viele angefangen, so Geschenkoptionen einzuführen, wo ich mir auch dachte, naja, das ist jetzt eigentlich nicht so weltbewegendes, aber ist ein Riesending im Moment in China. Ja, auch JD und so sind da jetzt mit drin. Und da muss man sagen, ja, es ist ja auch so, dass vielleicht noch die meisten Chinesen reisen ja trotzdem nicht. Also viele bleiben ja daheim oder suchen ihre Familien. Also es ist nicht so, als wenn jetzt jeder in Urlaub fährt. Und trotzdem will man sich eben was gönnen, ja. Und normalerweise ist sogar diese Phase eher eine, wo insgesamt der E-Commerce schwächer ist, weil du eben eigentlich dann daheim bist, bei der Familie, du spielst, entweder mit deinem Handy oder mit, im besten Fall mit deiner Familie, isst viel, das ist eine gute Zeit, aber es ist eigentlich gar nicht so die klassische Shoppingzeit. Das scheint sich aber wieder ein bisschen zu ändern. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommuniziert wird an Zahlen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt auch hier sozusagen im E-Commerce und Shopping-Bereich, dass wieder mehr Kauflaune zurückkommt. Ja, das mal so eine Einordnung zum chinesischen Neujahr. Also was sind so die großen Veränderungen? Die Stimmung nimmt wieder zu. Es gibt neue Trends, die umgesetzt werden. Dann natürlich die Budgets, die wieder da sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Unternehmen können sowas ja jedes Jahr machen, aber es macht keinen Sinn unbedingt. Aber jetzt merkt man wieder, die sind bereit, mehr Geld auszugeben. Natürlich ist es auch für die nicht ganz günstig. Ja, da muss schon viel Marketing investieren. Sie sagen aber, es rentiert sich wahrscheinlich wieder für uns. Natürlich müssen sie auch was machen. Ja, die Konkurrenz ist groß, aber man sieht, es ist wieder da mehr Bereitschaft auch bei den Unternehmen da. Und natürlich, ich habe es gesagt, bei den Reisen vor allem, da merkt man, es geht darum, wirklich das auch einfach zu machen, günstig. Einfachheit steht auch so ein bisschen im Vordergrund für viele, die eben nicht mehr die ganz große, sagen wir mal zum Beispiel irgendwie Tour-Gruppenreise machen wollen oder nicht mehr alle über den großen Teich müssen. Ja, man sagt, viele wollen sich auch in so einem Radius von 4 Stunden bewegen. Also da sieht man schon auch, viele mögen das einfacher, auch ein bisschen stressfreier, aber man will weiterhin natürlich konsumieren, die Welt erkunden und sich vor allem auch was gönnen. Das mache ich jetzt heute Abend auch. Werde, wie gesagt, lecker essen gehen. Euch eine schöne restliche Woche, wann auch immer ihr den Podcast genau hört. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Xia Hui Qian.